Ja, heute mit dem Online-Talk von CT, dem CT-Online-Talk. Mein Name ist Philipp Banse, ganz herzlich willkommen. Wir haben uns ja hier in dieser Sendung vorgenommen, die Themen der letzten Tage, Wochen nicht ganz, aber eher Tage, so ein bisschen zusammenzurühren und uns versuchen, einen Reim darauf zu machen. Das mache ich nicht alleine. Im Studio hier sitzen mit mir Volker Brieglip von der CT. Ganz herzlich willkommen, moin moin.
Schönen guten Morgen.
Dann natürlich Falk Lücke, Autor, Aktivist und Journalist.
Schönen guten Morgen.
Und dann mal ein neues Gesicht in der Runde, Anna Sauerbrei vom Tagesspiegel.
Guten Morgen.
Herzlich willkommen. Ja, wir, wie gesagt, haben uns jetzt kein monothematisches Thema hier auf den Zettel geschrieben, dass wir eine Stunde lang durchkauen werden bis 12, sondern wir machen so eine kleine Nachrichtenshow, die wir ja jetzt einmal im Monat machen. Vielleicht bietet sich das an, das auch mal öfter zu machen, aber wir werden hier die 3, 4, 5, 6 wichtigsten Themen der letzten Wochen uns mal vornehmen, und da steht ganz oben hier auf der Liste das Leistungsschutzrecht. Da hat das Ministerium, die Bundesregierung, einen lange erwarteten Gesetzentwurf vorgelegt. Jahrelang wurde darüber diskutiert und spekuliert, wie denn so ein Leistungsschutzrecht aussehen könnte, was damit genau gemeint sein könnte, wer denn da Rechte hat und wer unter welchen Umständen diese Rechte denn verletzen könnte und was dann dafür zahlen müsste. Das wurde immer gesagt, würde dann in so einem Gesetzentwurf schon drinstehen. Jetzt liegt er vor. Ich guck mal hier in die Runde, sind wir jetzt schlauer?
Oh, nee, leider sind wir das überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Also was wir jetzt haben, ist ein Text. Dieser Text ist auch in eine gewisse Richtung deutlich, insofern, dass das es halt wie im Koalitionsvertrag bereits vereinbart ein Leistungsschutzrecht für Presseverleger geben soll. Aber so richtig klug geworden sind wir aus dem Ding alle bislang noch nicht, denn eigentlich definiert es sehr viele Sachen überhaupt nicht, beziehungsweise sie sind so weit gefasst, dass man sagen muss, das ist sicherlich nicht besonders eindeutig gedacht eigentlich, und deswegen muss man sagen, es gibt zwar jetzt diesen Entwurf, aber ich glaube nicht, dass der so, ne, nach dem klassischen Struck'schen Gesetz, also nach Peter Struck benannt, kein Gesetz kommt so aus dem Bundestag, wie es in ihn hineingegangen ist, dass es genau in der Form kommen kann, auch nur, weil es tatsächlich in der Form, glaube ich, für sehr viel Entrüstung sorgen würde.
Das Problem ist ja sozusagen, dass Texte, wie sie heute im Internet stehen, schon heute geschützt sind durch das Urheberrecht. Das einfach zu kopieren ist auch heute schon nicht möglich. Und ein paar Sachen sind nicht abgedeckt vom Urheberrecht. Die kann jeder nutzen, so wie er möchte. Sogenannte Snippets, zum Beispiel Zitate etwa, sind auch geregelt. Und jetzt war immer die Frage, die Verleger wollen ihre Leistung da geschützt haben. Also das Zusammenstellen, die Überschriften, all das, was so Verleger eben mit Texten machen. Und das Problem war immer, ja, wie zeigt sich das denn im Netz, Volker? Also welche Leistung genau im Netz der Verleger kann man denn jetzt schützen? Bist du da irgendwie schlauer geworden, was genau gemeint ist, was da geschützt werden soll mit diesem Gesetz?
Nee, da bin ich ganz bei Falk. Also wir sind so schlau wie vorher. Das Gesetz ist so weit gefasst, und wie immer ist die mitgelieferte Interpretation schon länger als der eigentliche Text. Und was sie jetzt da genau geschützt haben wollen, wird mir auch nicht so richtig klar. Und ich sehe da halt die Gefahr, dass es dann schon so weit geht, dass wir irgendwie das Zitatrecht über solche Wege zum Beispiel einschränken können, auch wenn es heißt, es gelten die üblichen Schranken. Außerdem öffnen wir mit solchen Sachen dann die Tür für neues Abmahnunwesen zum Beispiel, weil dann letztendlich bei Zitatrecht der Einzelfall entscheidet. Und dann ist halt ganz schnell mal, denkt ein Verleger, jetzt ist hier aber die Grenze überschritten, und mahnt zum Beispiel einen Blogger, der irgendwas benutzt hat und sich vom Zitatrecht geschützt gedacht hat. Und das kann dann natürlich dann auch ganz schnell nach hinten losgehen für Leute.
Dirk Kreuzer, Jurist und Aktivist gegen das Leistungsschutzrecht, hat ja auf iRightsInfo diesen Text mal so ein bisschen analysiert, und der kommt da zu einer ziemlich finsteren Analyse. Also das zum Beispiel, er hat da so ein Beispiel genannt von so einem klassischen Blogtext, wie er heute tausendfach auftaucht. So Blogtext fängt an mit, hier habe ich übrigens interessanten Artikel auf Spiegel Online gelesen, Anführungsstriche unten, ein Absatzzitat aus Spiegel Online mit dem Link zu diesem Titel, und fertig ist der Blogtext. Da sagt er, das ist heute nicht vom Zitatrecht gedeckt, weil das Zitat länger ist als der eigentliche Text, aber trotzdem ist das heute legal. So, weil es ein sogenanntes Snippet ist, das nicht vom Urheberrecht gedeckt ist. Und er baut dann so das Szenario auf mit dem vorliegenden Text, wäre sowas eben nicht mehr möglich. Und wenn dann der Blogger irgendwie noch gewerblich unterwegs ist, was auch sehr schwammig definiert ist, müsste er eigentlich vor so einem Text eine Lizenz von Spiegel Online einholen, um nicht Gefahr zu laufen, das Leistungsschutzrecht zu verletzen. Ist das irgendwie eine Schwarzmalerei oder ist das ein realistisches Szenario?
Nee, also ich teile das durchaus. Also ich glaube, das Problem, was dieses Gesetz hat, wie viele andere Gesetze, die den Online-Bereich zu regeln versuchen, ist ja, dass man Definitionen finden muss für einen Bereich, wo eigentlich die Genres ineinander übergehen. Also was ist jetzt überhaupt ein Blog? Was ist eine Tageszeitung? Ist es noch ein Blog, wenn es auf einer Seite einer Tageszeitung integriert ist und so weiter? Also ich arbeite für eine Zeitung. Ich habe mir mal aus dem Text rausgeschrieben, ein Presseerzeugnis wird da definiert als redaktionell-technische Festlegung journalistischer Beiträge im Rahmen einer unter einen Titel auf beliebigen Trägern periodisch veröffentlichten Sammlung. Also da merkt man schon, wie sehr sie sich winden mussten, um überhaupt irgendwie zu fassen, wer da jetzt eigentlich der rechte Inhaber sein soll. Und ich glaube, da hat Till Kreuzer leider recht, dass das vor Gerichten sehr schwierig sein wird, das auszulegen.
Also er sagt dann nur, also einmal, was ist eigentlich genau geschützt? Das ist so das Erste, das hast du eben skizziert. Dann, wer kann es eigentlich verletzen? Das sollen dann gewerbliche Leute sein, die mittelbar oder unmittelbar irgendwie von dem profitieren, was sie da im Netz veröffentlichen. Das können auch alle möglichen Leute sein. Also
ja, diese große Frage, was ist eigentlich eine gewerbliche Nutzung? Das spielt ja auch in anderen urheberrechtlichen Fragen immer die große Rolle. Das ist halt auch überhaupt nicht klar. Ab wann bist du im Internet gewerblich unterwegs? Also bist du schon ein gewerblicher Anbieter, wenn du versuchst, irgendwie deine Serverkosten irgendwie mit ein paar Bannern reinzubringen? Bist du schon gewerblich unterwegs, wenn du unter deinem Blog ein paar Flatter-Buttons hast?
Aber so wie ich das gesehen habe, also so wie Till Kreuzer das interpretiert hat, ist es dort in dem Gesetz durchaus ziemlich genau definiert, nur eben sehr, sehr weit. Mhm. Also dass jeder Autor, jeder freie Journalist, der mit seinem Blog zwar selber vielleicht direkt keinen Cent verdient, nicht mal durch eine Google-Anzeige, aber wenn er über das Thema bloggt, mit dem er als Journalist auch sein Geld verdient, dient das mittelbar dem Erwerbszweck, ist dadurch gewerblich und dadurch müsste er bis heute nicht geschützte Snippets, Links lizenzieren lassen.
Genau, und das wäre halt zum Beispiel, wenn du jetzt Katzenzüchter bist und eigentlich immer Cat-Content produzierst und dann plötzlich über Cat-Content tatsächlich dann in irgendeiner Form mal etwas weitergehend zitieren möchtest, selbst dann würdest du wahrscheinlich in Probleme laufen. Auf jeden Fall, also bei allen Schwammigkeiten, die da drin stecken. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass dieses Gesetz in der Form kommen kann, denn das wäre Harakiri, ehrlich gesagt. Dann würde sich zumindest die FDP alles zunichte machen, was sie so halbwegs noch an Glaubwürdigkeit innerhalb der sogenannten Netzgemeinde im weitesten Sinne hat. Aber was ich glaube, ist tatsächlich, dass es das, dann nochmal einen anderen Weg geben kann. Denn es gibt einen einzigen Punkt, den ich an der ganzen Leistungsschutzrechtdebatte verstehe seitens der Verlage. Das ist nämlich, dass das Urheberrecht immer beim Urheber liegt. Und er kann es natürlich lizenzieren an einen Vertrag, an einen Verlag, aber was er halt nicht kann, ist sozusagen das eigentliche Urheberrecht übertragen. Das ist auch vollkommen richtig so. Aber der Verlag hat ein Problem beispielsweise dann, wenn ich ihm zwar eine Lizenz eingeräumt habe, aber dann jemand anders hingegangen ist und das verwertet hat in irgendeiner Form, beispielsweise indem er es komplett abgedruckt hat, weil dann braucht er erst von mir die Freigabe, das überhaupt machen zu können.
Der Verlag.
Der Verlag. Um dagegen vorgehen zu können, braucht er erst von mir als Urheber tatsächlich eine Freigabe dafür. Eigentlich müsste ich selber dagegen vorgehen. So,
das konkret zu machen, du schreibst für Zeit.de einen Text, ich nehme diesen Text und
packst den im Volltext irgendwo anders
hin. Dann ist das eine klare Urheberrechtsverletzung. Genau. Aber Zeit Online könnte gegen mich nicht ohne weiteres vorgehen.
Das ist zumindest
schwierig, sondern müsste erst zu dir gehen und sagen, Falk, wir wollen gegen Banse vorgehen, gibst du uns dafür die Erlaubnis.
Exakt
und wenn
so.
Das in großem Umfang passiert, ist das mit erheblichem Aufwand.
Richtig, verbunden. Und also abgesehen davon, dass es natürlich auch einfach zu dem Problem kommt, dass beispielsweise dann auch Autoren tatsächlich irgendwann auch versterben und so weiter und dann der Verlag trotzdem nicht mehr dagegen vorgehen kann und so. Also das heißt, das kann vor allem rückwirkend auch problematisch sein. So, da kann ich verstehen, dass man sagt, okay, dafür hätte man vielleicht gerne was. Aber und da geht das Leistungsschutzrecht ja ein bisschen von der Grundidee her, gehen Leistungsschutzrechte genau in diese Richtung auch. Nur die Frage ist sozusagen, ob das, was jetzt vorliegt in der Form, ob das geeignet ist, überhaupt irgendwas in die Richtung zu bewirken. Aber ich sag mal so, die Frage ist natürlich auch, warum brauchen wir das eigentlich? Also sozusagen jenseits dieses Unterlassungsanspruchs bei wirklich offensichtlichen Urheberrechtsverletzungen, muss man fragen, wofür braucht man das eigentlich? Und Christoph Käse, der mehr oder weniger, wie könnte man sagen, Außenbeauftragte von Axel Springer, auch bekannt als Lobbyist, der hat das mal vor 2 Jahren, als die Leistungsschutzrechtdebatte eigentlich so anfing, hat er das mal sehr schön in einen Satz gepackt. Es muss mehr Geld ins System. Das war das, worum es eigentlich ihm offensichtlich ging. Es geht darum, dass irgendwie eine zusätzliche Einnahmequelle erschlossen wird, um die sogenannten journalistischen Aktivitäten im weitesten Sinne, um die zu finanzieren, quer zu finanzieren, denn man muss ganz klar sagen, Axel Springer ist auch da ein sehr, sehr gutes Beispiel. Axel Springer hat ja nicht ohne Grund das Wort Verlag bereits lange aus seinem Namen gestrichen. Sie heißen Axel Springer AG, den Verlag haben sie 2003 ad acta gelegt. Sie verdienen gutes Geld im Internet, aber halt eben nicht mit den journalistischen Produkten. Jetzt kann man natürlich lange darüber diskutieren, ob Axel Springer mit seinen journalistischen Produkten immer Geld verdient hat. Die Welt ist da so ein ganz gutes Debattenbeispiel, weil sie eigentlich fast nie schwarze Zahlen schreibt. Aber sie verdienen inzwischen gutes Geld, nur sie brauchen den Journalismus nicht mehr als Vehikel, um Geld zu verdienen, so wie sie das früher gebraucht haben. Und dann ist natürlich die Frage, was für Veränderungen bewirkt das dann, wenn dort nicht mehr Geld an der Stelle reinkommt für den Bereich des Journalismus als solchen. Und das ist eigentlich die dahinterstehende Debatte.
Das hat mir auch jemand aus dem Bitkom erzählt, also aus diesem Interessenverband der IT-Industrie, die auch ja mit den Verlegern verhandelt haben, weil die Verleger für eine gewerbliche Nutzung zum Beispiel in Unternehmen etc. auch Gebühren haben wollten. Und der Bitkom-Mensch meinte auch zu mir, der saß da mit denen an einem Tisch und der einzige Eindruck, den er hatte, war, die wollen Geld. Und zwar völlig egal, woher. Und wenn die eine Variante nicht geht, dann ziehen sie die andere aus dem Hut. Da ging es überhaupt nicht mehr um irgendwelche Vergütungen oder legitime Nutzungsarten oder so, sondern es war klar, die wollen irgendwoher Geld haben. Das ist ein legitimes Anliegen,
ganz klar.
Genau, an der Stelle würde ich auch unbedingt um Verständnis für die Verleger werben wollen, weil es ist nun mal einfach ein riesiges Problem, dass die Arbeit, die wir machen als Zeitungsjournalisten, einfach nicht mehr als wert anerkannt wird. Und also ich bin gestern wieder Zug gefahren, neben einem Soldaten gesessen, der super informiert war, mit dem ich über netzpolitische Themen auch gesprochen habe, der sich total gut auskannte. Aber der sagte, nee, also eine Tageszeitung, das würde er nicht haben und er wäre auch nicht bereit, im Netz für Inhalte zu zahlen. Und ich glaube, da ist das Leistungsschutzrecht im Moment so ein Mittel für die Verleger, irgendwie in der Übergangszeit, bis sich der Erste vielleicht traut, wirklich mal eine effektive Paywall aufzustellen in Deutschland, da Geld zu generieren, bis man da irgendwie ankommt bei anderen Geschäftsmodellen, die funktionieren.
Aber das ist natürlich wirklich die spannende Frage. Also wenn wir wirklich jetzt gucken, es geht um die Einkommensdimension letzten Endes, um die Verdienstsituation. Und da werden wir ja tatsächlich in den nächsten Monaten auch noch einiges auf dem deutschen Zeitungs- und Zeitschriftenmarkt erleben. Der eine oder andere wird ja seine Paywall hochziehen, während andere jetzt auch schon bereits sagen, von wegen, das werden wir nicht tun, weil wir dann davon profitieren, dass die anderen ihre Paywall hochziehen. Das wird eine ganz spannende Debatte nochmal, aber es geht natürlich ganz klar einfach darum, wer kann wie im Netz Geld verdienen, in welcher Form kann man mit Journalismus im Netz Geld verdienen, unter welchen Voraussetzungen und zu welchen Bedingungen.
Ja, aber da ist über meinen Eindruck natürlich, und das haben ja die Verleger auch selbst gesagt, das Geld, was dabei rumkommen wird durch dieses Leistungsschutzrecht, das wird nicht massiv und groß und weltbewegend sein. Und dann ist mein Eindruck nach dem vorliegenden Gesetzentwurf, dass der einfach über das Ziel hinausschießt und ein klassischer Fall von unverhältnismäßig ist. Also das Grundanliegen mag irgendwie richtig sein, aber die Waffen, die da gezückt werden, die sind dann doch zu groß. Glaube ich, da sind wir uns hier einig. Vielleicht, um das Klotz noch abzuschließen, der Gesetzentwurf liegt vor. Die Gefahren haben wir kurz benannt, dass da eben Nutzungsweisen verboten werden, große Rechtsunsicherheiten entstehen, Abmahnwellen drohen, weil eben bestimmte Nutzungsarten, die bisher legitim sind, dann zumindest ja offen sind, ob sie noch erlaubbar sind. Till Kreuzer sagt auch, dass halt grundlegend, also Worte und der Gebrauch von allgemeinem Wortschatz eventuell Lizenz pflichtig werden könnte. Jetzt sagst du, das Strucksche Gesetz besagt, kein Gesetz verlässt den Bundestag so, wie es reingeht. Das ist ein Gesetzentwurf eines Ministeriums. Ist der eigentlich schon abgestimmt?
Das ist ein Referentenentwurf, also ein RefE. Und der geht jetzt gerade der ist in der interministeriellen Abstimmung, wie das so schon heißt. Das heißt, die verschiedenen Ressorts unterhalten sich gerade darüber. Dann kommt dann nochmal der Regierungsentwurf, der eigentliche. Der geht dann ins Parlament. Allerdings soll das alles sehr schnell gehen, soweit wir gerade wissen. Also theoretisch noch vor der Sommerpause. Und dann ist die Frage, ob der noch in die Ausschüsse verwiesen wird, ob danach verhandelt wird, was damit passiert.
Ist das also ein Entwurf, wo ihr sagt, Volker, ja, wenn man das und das streicht und hier und hier drum biegt, dann kann das akzeptabel sein? Oder würdest du sagen, das Ding muss einfach komplett in den Papierkorb?
Also ich kann da nur persönlich zu sagen, dass ich das für zu weitreichend halte und eigentlich für ein typisches Rückzugsgefecht. Also ich bin da bei Falk, es geht natürlich um Geld. Ich glaube aber, dass die Verleger da in der ersten Linie sowas wie Google News und diese riesigen Aggregatoren und anderen großen Konzerne im Auge haben, die mit solchen Sachen richtig Geld verdienen. Und die sind einfach bereit, dabei Kollateralschaden wie den kleinen Blogger auf der Straße zu akzeptieren. Und das geht meines Erachtens doch ein bisschen zu weit.
So, und jetzt nochmal an dich, Falk, du hast auch früher im Parlament gearbeitet. Kann das Ding noch komplett verhindert werden, so realistischerweise?
Ja, oder? Natürlich kann das das. Ehrlich gesagt, man muss erstmal eine Mehrheit organisieren für das Ding. Und ich bin mir da nicht so sicher, ob alle, die jetzt sozusagen mit dem Thema befasst sind, dem Entwurf in irgendeiner Form zustimmen würden. Also ich bin mir nicht sicher, ob wir dieses Ding in 3 Monaten überhaupt noch besprechen müssen.
Okay.
Was auch davon abhängen wird, wie jetzt zum Beispiel die Online-Community mobilisiert werden kann. Dass die schnell zu mobilisieren ist, haben die auch in anderen Themen gezeigt. Da bin ich mal gespannt, was da kommt.
Es hat ja jetzt zu diesem größeren Thema Urheberrecht in den letzten Tagen auch noch ein paar Debattenbeiträge gegeben, die ja so ein bisschen die Frage aufgeworfen haben, hier ja auch bei uns in der Runde, ob die Diskussion nach diesem du bist doof, ich ihr seid doof, ich bin gut Diskussion ein bisschen versachlicht wird. Also die Justizministerin hat diesen Begriff Fair Use in die Debatte mal eingebracht, ein Begriff aus den USA, wo eben Nutzer mehr Rechte haben, als sie es hier derzeit haben. Dann hat die CDU eine Fraktion ein Positionspapier vorgelegt, in dem auch drin steht, dass Nutzer mehr Rechte bekommen sollen, als sie es heute haben. Juli C. hat mit ihrem Verleger in der Zeit diskutiert und so ein paar Argumente noch gebracht. Wie seht ihr das? Ist das so mittlerweile so eine Urheberrechtsdebatte, wie sie konstruktiv verlaufen könnte,
Anna? Ja, sehr. Doch, sehr. Ja. Also ich glaube gerade, dass auch die Parteien jetzt mit Positionspapieren rauskommen. Die SPD hat ja 12 Thesen, glaube ich, vorgelegt vor einigen Wochen. Jetzt die CDU. Die Piraten haben auch nochmal, was ich sehr dankenswert finde, ihre Position präzisiert und ganz genau gesagt, wie sie sich das vorstellen. Und von daher gibt es jetzt einfach konkrete Punkte, über die man reden kann. Und dann kommt man eben genau aus der Ecke raus, die du beschrieben hast. Also das ist dieses, ihr seid blöd, wir sind blöd, wir sind alle blöd.
Ja. Genau. Naja, also ich sag mal so, das, was ich jetzt gesehen habe an aktuellen Ideen, Vorschlägen und so weiter und auch das von den Piraten, das ist tatsächlich alles eher so Richtung Reformchen. Das ist jetzt nicht so, dass dann eine große, grundlegende Reform des Urheberrechts in irgendeiner Form angestrebt würde. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob wir damit tatsächlich die großen Probleme, die das Urheberrecht hat, diese Grundprobleme, ob wir die auf die Art überhaupt gelöst bekommen oder ob das nicht eigentlich nur ein Verschiebebahnhof ist, weil uns jetzt allen die Debatte etwas zu heiß geworden ist, weil sich alle die Köpfe einschlagen und wir das gleiche Problem in 3, 4, 5 Jahren nochmal von vorne diskutieren mit genau den gleichen Problemen, nur dass sie dann eher rosa oder eher blau sind. Also das heißt, dass sich ein paar Sachen verändert haben, aber eigentlich das Problem, das eigentliche Problem vom Urheberrecht bleibt ja bestehen. Man muss auch sagen, es wird auch auf absehbare Zeit bestehen bleiben, weil internationale Verträge nicht so schnell zu ändern sind und es auch sicherlich weltweit keine Mehrheit dafür gibt, die großartig zu ändern. Auch wenn Deutschland da vielleicht gerne andere Wege gehen wollen würde und auch vielleicht Nelly Kroes, also EU-Kommissarin, für das Thema auch gar nicht so wirklich zuständig, da eigentlich auch gerne andere Sachen sehen würde. Das heißt, diese ganze Debatte, was wir da gerade sehen in Deutschland, ist eigentlich jetzt so ein bisschen von wegen, gut, wir nehmen ein bisschen Feuer aus der ganzen Debatte raus. Wir sagen, na ja, ein bisschen konzilianter müssen wir da schon sein gegenüber der anderen Seite. Aber so ein richtiges, also ein Lösen dieses gordischen Knotens oder ein Durchschlagen ist das absolut aber alles nicht.
Ja, Anna. Ich finde das gar nicht so schlimm. Im Gegenteil, ich glaube, es ist bei dieser Frage, wo auch so viel ja noch im Schwange ist. Also jeden Tag kommt ein neues Modell im Internet auf, wie wieder Musik gut vermarktet werden kann. Und als nächstes wird uns eine große Piratendebatte über E-Books ins Haus stehen. Und da jetzt erstmal zu sagen, okay, wir passen es ein Stück weit an. Zum Beispiel die Vorschläge, die im Moment für den Wissenschaftsbereich im Raum stehen. Den finde ich sehr, sehr nützlich und ich glaube, die würden auch viel helfen und schauen dann erstmal weiter, welche neuen Geschäftsmodelle uns übermorgen erwarten und überlegen dann nochmal neu. Die finde ich einfach angesichts der Dynamik des Marktes gar nicht verkehrt.
Das ist vielleicht, finde ich, einen ganz interessanten Gedanken, dass wenn man auch gerade so dieses Vorgehen im Leistungsschutzrecht vor Augen hat, also ein Gesetz zu erlassen, was sehr, sehr weitgehende und völlig unkalkulierbare Folgen hat und das diesem anderen Ansatz gegenüberstellt, den du jetzt sozusagen favorisiert hast, Anna, so erstmal vorsichtig daran zu gehen, sowas einzuführen wie zum Beispiel Fair Use, das wäre ja schon ein großer Schritt. Also diese Vorstellung, dass Nutzer urheberrechtlich geschütztes Material in einer fairen Art und Weise für sie nutzen können, wie das in Amerika der Fall ist, das wäre doch für das deutsche System schon ein großer Fortschritt.
Naja, Philipp, da muss ich dir jetzt noch mal ein bisschen widersprechen an der Stelle. Denn alles, was das machen würde, wäre eigentlich nichts anderes, als jetzt auch die juristische Grundlage für die Realität zu schaffen, wie sie heute bereits existiert. Das heißt, es wäre nur ein ganz kleines Anpassen mal an das, was wir heute schon eigentlich als Alltagspraxis bei den Nutzern sehen.
Was aber immer wieder kriminalisiert
wird. Was immer kriminalisiert wird, überhaupt keine Frage. Das heißt, das wäre natürlich schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Ja. Aber die Grundprobleme des Urheberrechts als solchem, die löst du natürlich auf die Art und Weise eigentlich nicht. Was du rausnimmst, ist halt ein bisschen von der Schärfe, dadurch, dass du ein paar Dinge legalisierst letzten Endes, was zweifelsohne richtig ist. Aber wenn du überlegst, was dann gleichzeitig verknüpft ist, also beispielsweise bei diesem CDU-Urheberrechtspapier von Günter Krings und Michael Kretschmer, zwei stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden, dann musst du sagen, das ist ja eine Sowohl-als-auch-Geschichte. Das ist Zuckerbrot und Peitsche. Wir legalisieren zwar ein bisschen was, aber auf der anderen Seite sagen wir, Warnhinweismodelle sind zum Beispiel super. Ja, damit muss man sagen, also ich weiß nicht, ob man damit tatsächlich irgendwas mittelfristig gewinnt oder ob das nicht irgendwie eigentlich dann doch nur, ein Austauschen von Problemen ist.
Aber ich glaube, jede radikalere Lösung würde ja bedeuten, dass man das Urheberrecht in seinen Grundfesten auch in Frage stellt. Also zum Beispiel, was die Piraten sagen, wir müssen einfach jede Art von File-Sharing im Netz legalisieren.
Nicht jede natürlich Art private Nutzung.
Die, ja, gut. Ne?
Was ist übrigens genauso der
Schwachsinn. Ja, also die Übergänge gut, sind ja dann auch wieder fließend.
Sie sagen
also
nicht jede Art.
Mit wie vielen Freunden darf ich es dann teilen, bis es zur kommerziellen Nutzung wird? Also will man das jetzt irgendwie in Gesetzen festschreiben? Also ich glaube, das ist auch unpraktikabel. Von daher, aber ich glaube, dass gerade dieser Punkt, eine generelle Legalisierung des File-Sharing schon einer Abschaffung des Urheberrechts gleichkommen würde. Und von daher halte ich diese radikalen Vorschläge im Moment auch für schwierig.
Ja, ich glaube also auch, dass eigentlich ein Reformchen erstmal schon ein richtiger Schritt wäre und sowas wie Fair Use einzuführen, was wir im deutschen Recht nicht kennen, halte ich für einen großen Schritt nach vorne, weil es eben gerade so Bereiche wie Wissenschaft und die private Nutzung in der Lage ist zu entkriminalisieren. Mhm. Und der große Wurf wird, glaube ich, tatsächlich nicht gelingen, weil sich das alles noch so wahnsinnig schnell verändert.
Da hat man völlig recht. Ja. Ich glaube auch. Also ich könnte mir das vorstellen, wenn es zum Beispiel gelänge, ja, über sowas wie Fair Use, so viel Feuer aus dieser Diskussion zu nehmen und dann so den Leuten das Gefühl zu geben, okay, es funktioniert, wir können hier bestimmte Sachen machen, wir gucken mal, was die Effekte sind, die positiven und die negativen, und dann robbt man sich sozusagen voran und vermittelt auch immer in diesem Prozess, das ist jetzt ein erster Schritt und wir werden vorsichtig versuchen, dieses komplexe Recht zu reformieren. Das erscheint mir also ein praktikablerer Schritt zu sein, als jetzt so das große Ding aus dem Hut zu zaubern.
Ja, ich sage ja auch nicht, dass es nicht praktikabel wäre, sozusagen. Also es geht ja nicht um die Frage von Praktikabilität hier, sondern es geht, also natürlich auch, aber es geht natürlich auch sehr stark um die Frage, wo will man eigentlich hin und was sind eigentlich die Ziele? Und sozusagen, wenn wir uns jetzt nur über die Stellschräubchen die Birne einschlagen jeweils, dann kommen wir damit trotzdem keinen Millimeter im Gesamtproblem weiter. Also beispielsweise, ich habe nichts gehört mehr dazu, dass beispielsweise man überlegt, so etwas zu machen wie ein Copyright Register. Das wäre zum Beispiel so ein großer Schritt, der aber nicht unmöglich wäre, dass man sagt, Werke, die urheberrechtlich geschützt sind, sind registriert, damit ich auch weiß, dass sie geschützt sind, dass ich das irgendwie nachprüfen kann, dass sie geschützt sind, dass ich in irgendeiner Form auch eine Möglichkeit habe, nachzugucken, bis wann sie eigentlich geschützt sind. Also mein Lieblingsbeispiel ist ja immer die Songs von Jopi Heesters aus den 40ern. Ja, das liebe ich total, denn wenn Jopi Heesters in den 40ern Songs aufgenommen hat, der ist letzte Weihnachten gestorben.
Ja, aber da zum Beispiel leuchtet mir nicht ein, was das der größere Schritt ist. Für mich wäre der größere Schritt, als Nutzer ein Fair-Use-Prinzip verankert zu wissen und zu wissen, okay, mir ist erstmal völlig Schnuppe, ob das jetzt urheberrechtlich geschützt ist oder wie auch immer lizenziert. Wenn ich das auf eine in der privaten Weise faire Art nutze, bin ich damit erstmal auf der sicheren Seite. So, was immer das dann auch sein, das muss man natürlich definieren. Und das hat in den USA aber auch weitgehend praktikabel geklappt.
Oh,
also das würde ich jetzt, also das überzeugt mich jetzt. Das
Prinzip in den USA müssen wir mal ein bisschen.
Ja, aber das überzeugt mich jetzt, wenn du sagst, so ein Copyright-Register wäre so der nächste große Schritt. Das leuchtet mir nicht ein, warum das die größere Form
sein soll.
Ich sage
nicht, dass das der nächste große Schritt ist, sondern ich sage, dass das einer der Grundfesten ist, über die man nachdenken muss, ob man sie nicht eigentlich lieber möchte, als das, was wir momentan als Modell haben. Momentan ist alles copyrighted, egal ob das jetzt einfach nur der Schnappschuss ist, den du hier draußen im Regen vor dem RIAS-Gebäude machst.
Sondern du müsstest es anmelden, damit es
copyrighted ist. Genau, du musst ja sozusagen, also die meisten Kreativen im weitesten Sinne, die das professionell betreiben, melden eh dauernd ihre Dinge in irgendeiner Form ein. Ob das jetzt bei der VG Wort ist, ob das jetzt bei der GEMA ist, ob das irgendwo anders ist, um irgendwie Tantiemen aus irgendwelchen Pauschalen zu bekommen.
Aber das widerspricht sich ja nicht. Da könnte man
Nein, das widerspricht sagen, sich nicht. Ne? Ich sage nur, das ist sozusagen ein Schritt, der sozusagen ein größerer Schritt wäre, über den nachzudenken, den aber wo alle mit der Kneifzange nur unterwegs sind und sagen, nee, sowas fassen wir doch gar nicht erst an, das ist ja viel zu weitgehend.
Ich finde die Idee gut, weil ich glaube, mehr Transparenz würde in dem Bereich auch viel helfen, auch den Markt zu steuern. Also wenn auf einer CD oder wenn ich irgendwas downloade, dann wirklich sehr transparent aufgeführt ist, das kannst du aber nur zweimal weitergeben, weil so sieht unser Lizenzmodell aus. Dann glaube ich, würden auch die Nutzer sehr schnell dann zu einem anderen Anbieter wechseln und es gibt ja da inzwischen noch ein bisschen Konkurrenz. Von daher, das fände ich keine schlechte Idee, genauso wie die Idee zu sagen, ja, man muss eben auch sehr einfach überprüfen können, was wie lange geschützt ist.
Es hat ja jetzt sozusagen am anderen Ende dieser Diskussion auch einige Entwicklungen gegeben in den letzten Wochen, nämlich nicht nur die Frage, was dürfen Nutzer eigentlich machen, sondern wie setzt man dieses Urheberrecht eigentlich durch? Und da hat es jetzt ein paar Verfahren gegeben, Kino.to, großer Anbieter, wurden jetzt die Urteile gesprochen, Kim Schmitz und Mega Upload, ist in Neuseeland jetzt das Auslieferungsverfahren, glaube ich, läuft auf Hochtouren in die USA. Das bisschen verwandt, aber nicht ganz in dem Kapitel ist sind diese Razzien des Bundeskriminalamts gegen diese DDoS-Attacken auf die GEMA-Server, was auch jetzt nicht mit dem Urheberrecht verbunden ist, aber ein Netzverbrechen ist, von dem immer suggeriert wird, dass man da so schlecht das aufklären kann, weil es ja der rechtsfreie Raum ist. So, wir haben also dieses große Verfahren gegen Kino.to, was jetzt mit Urteilen abgeschlossen wurde. Wir haben diese Razzien gegen die GEMA-Server. Widerlegt das die These, dass Recht im Netz nicht durchsetzbar ist?
Nicht unbedingt, aber es zeigt auf jeden Fall, dass das Urheberrecht bei groben Verstößen funktioniert. Also wenn wirklich jemand mit Energie dahin geht und auf großer Ebene das Urheberrecht verletzt, dann funktioniert das, dann gibt es da Hebel, den haftbar zu machen. Also das hat Kino.to gezeigt, das zeigt jetzt auch die Geschichte gegen Kim Schmitz, obwohl das da noch ein bisschen, der Fall noch ein bisschen anders gelagert ist.
Warum?
Ja, weil bei Kim Schmitz so zwei Ebenen vermengt werden. Im Prinzip ist Mega Upload ein reiner File-Hoster, das heißt, jeder kann Dateien hochladen und sie wieder runterziehen. Und das ist ein völlig legales Geschäftsmodell und das ist auch völlig wichtig, dass das so legal ist und die Gerichte das Gott sei Dank auch immer wieder bestätigen. Bei Kim Schmitz hat das, glaube ich, vermischt, der hat dann angefangen, auch noch einen Streaming-Dienst aufzuziehen und
Also die Kernfrage des US-Verfahrens gegen Kim Schmitz und Konsorten ist ja eigentlich, wie viel wussten sie und haben sie aktiv dazu beigesteuert? Ja. Das ist eigentlich der Kernpunkt da dran. Sozusagen, haben sie aktiv etwas dagegen unternommen, dass dort allzu viel nicht zulässigerweise hochgeladene Inhalte anderen zur Verfügung gestellt wurden? Wo haben sie das befördert? Das sind alles die Vorwürfe, sozusagen, also es wird ihnen ja vorgeworfen, dass sie eine kriminelle Vereinigung zur Verletzung von Urheberrechten und Gewinnerzielung auf diesem Wege gebildet hätten. Das ist das, was in diesem FBI-Indictment mit drin steht. Und da muss man sagen, das ist natürlich nochmal eine andere Frage als die Frage, ob ich einen File-Hoster betreibe. Mhm. Und natürlich, das ist auch bei Kino.to tatsächlich der Fall, sozusagen, da wurde ihnen konkret vorgeworfen, ihr habt das befördert, begünstigt, ihr seid genau darauf ausgewiesen, dass die Leute das machen. Ist immer die Frage, ob sie es billigend in Kauf nehmen oder ob sie es tatsächlich aktiv befördern.
Ja, bei Kino.to war ihnen ja nachzuweisen offensichtlich, dass sie dieses Streaming-Portal betrieben haben und sich darauf zurückziehen wollten. Na, wir verlinken ja nur auf Inhalte, die andere Leute die Urheberrechte verletzt haben. Und dann wurde aber so langsam wohl klar, dass tatsächlich sie auch diese File-Hoster selber betrieben haben, wo die Dateien dann tatsächlich gelegen haben und dass das alles mit so gewissen Incentives angeregt worden ist, dass da auch hübsche Filme drauflaufen. Und ich glaube, dass jeder, der im Netz mit ein bisschen offenen Augen unterwegs war, sich darüber im Klaren war, dass Kino.to eine hochillegale Angelegenheit ist. Also das kann mir keiner erzählen. Ich wusste das nicht. Und ich finde, dass das zeigt, dass das Urheberrecht da doch effektiv. Das dauert ein bisschen, da die Justiz malt langsam, aber das funktioniert.
Jetzt kann man ja argumentieren, na gut, das sind jetzt halt kriminelle Vereinigungen, ja, fast organisiertes Verbrechen, wenn das alles sich so bestätigt, wie das da in den Anklageschriften drinsteht. Aber so das, was dazwischen ist, das wird nicht geahndet. Das ist, gibt eine riesige, viel zu große Grauzone von ungeahndeten Rechtsverstößen. Anna, hast du das Gefühl, dass man damit leben muss? Oder dass da tatsächlich noch mehr passieren muss, um diese Rechte auch durchsetzen zu können?
Nee, ich glaube, man muss sich letztlich auf die Großen, die es kommerziell betreiben und damit auch wirklich richtig viel Geld verdienen, wie ja auch in beiden hier genannten Fällen es auch der Fall war, auf die muss man sich konzentrieren, weil alles andere ist einfach technisch so schwierig umzusetzen, dass man dann immer gleich bei Methoden landet, die wir als Rechtsstaat, glaube ich, einfach nicht wollen. Und wir wollen auch nicht, das haben, glaube ich, inzwischen auch die großen Parteien verstanden, wir wollen auch kein Abmahnwesen, wo dann irgendwie die Eltern von 16-Jährigen riesige Beträge abdrücken müssen, weil ihre Kids was aus dem Netz geladen haben. Und von daher, ich glaube, man wird vielleicht einfach so eine gewisse Grauzone tatsächlich akzeptieren müssen, weil die Gegenmittel giftiger sind als das eigentliche Problem.
Ein Argument hat ja Julie C. auch in diesem Interview mit ihrem Verleger und den Kollegen von Zeit Online wieder ins Gespräch gebracht, nämlich billige oder nicht billige, aber attraktive legale Angebote. Jetzt, sie hat das auf E-Books bezogen, ne? Die E-Books sind billiger als die gedruckten Varianten, aber nicht wesentlich, sondern 20-30% kosten immer noch je 15-16 Euro für eine Neuerscheinung.
Je nachdem, ja.
Je nachdem. Und fandet ihr diese Argumente, die ihr Verleger gebracht hat, warum E-Books nicht 3 Euro kosten können, nachvollziehbar?
Also bei einem E-Book hast du natürlich trotzdem den Aufwand, den du mit einem normalen Buch auch hast, wenn du es sauber lektorierst und korrigierst. Was du nicht hast, sind die Druckkosten, was du hast, sind reduzierte Vertriebskosten. Ist es trotzdem nicht umsonst, es zu vertreiben, muss man auch klar sagen. Auch das ist Infrastruktur, auch die will bezahlt sein. Aber es ist natürlich deutlich kostengünstiger, als wenn du tonnenweise Papier mit dem Laster von A nach B schieben musst. Das ist natürlich sehr viel günstiger. So, jetzt kann man natürlich sagen, okay, wie viel bleibt dann auch bei wem kleben. Ne? Klassisch ist es so, dass der Buchhandel etwa 50% der Einnahmen übernimmt, sozusagen bei einem gedruckten Buch. Die bleiben bei dem, so wie du das halt im klassischen Vertriebsweg einfach auch hast, bei den meisten Produkten, dass die letzten 50% des Preises sozusagen vom Endhändler kommen. Und da bleibt natürlich nicht mehr so viel bei den jeweiligen Verlagen und so weiter hängen. So, jetzt ist die Frage, wie ist es denn bei E-Books? Und bei E-Books muss man ganz klar sagen, es gibt einen dominierenden Anbieter, das ist Amazon. Die können letzten Endes die Preise diktieren, die sie dafür nehmen wollen für den Vertrieb. Und da muss man sagen, ja, klar, also da haben natürlich mal wieder die Verleger gepennt, haben wieder mal jemand anders vorpreschen lassen. Eigener dummer Fehler an der Stelle.
Das ist wieder so ein klassisches Monopolproblem eigentlich,
oder? Das Netz tendiert nun mal zu Monopolen, das muss man ganz klar sagen. Es ist einfach so, warum soll ich denn zu 30 verschiedenen Plattformen gehen, wenn ich auf einer alles finde und da auch noch die anderen sind und sozusagen, wenn bei dem anderen halt keine Kundenrezensionen sind und bei dem sind nun mal die Kundenrezensionen, dann gehe ich doch eher dahin, weil ich da noch mal eine Zusatzinformation
bekomme. Ja, das fand ich auch, diesen Ton von dem Verleger fand ich auch so nach dem Motto, ja, wir haben doch so tolle, attraktive Angebote, aber die nutzt keiner. Das kann auch nicht wahr sein.
Ja, ich meine, ich glaube, sie haben sich selbst sehr beglückwünscht, dass sie versucht haben, wenigstens ein bisschen schneller zu sein als die Plattenfirmen und ja tatsächlich auch relativ früh ihre eigene E-Book-Plattform aufgebaut haben. Aber Amazon ist einfach umfangreicher und natürlich will ich vielleicht auch mal ein englisches Buch haben oder ein französisches und das geht dann eben tatsächlich einfach über
die Kurs. Also in den USA war es ja so, dass Amazon dann irgendwann den Monopolhebel ausgepackt hat und gesagt hat, so, das E-Book kostet jetzt 9,90 Euro und wer das nicht zu dem Preis anbieten will, der ist eben hier nicht mehr dabei. Wann wird das in Deutschland passieren?
Das wird in Deutschland nicht so schnell passieren, weil Amazon in Deutschland tatsächlich so stark ist, dass in Deutschland, wo Kartellbehörden und so weiter ja doch etwas schärfer sind als in den USA, zumindest am Anfang meistens, da werden sie sich doch sehr, sehr das verkneifen. Also gehe ich zumindest sehr stark von aus. Es wäre ein bisschen wahnsinnig. Andererseits muss man sagen, dieser Markt ist noch relativ dynamisch. Also beispielsweise, wenn Apple jetzt hingehen würde und eine anständige E-Book-Lösung anbieten würde, dann wäre Apple auch wieder mit im Geschäft garantiert, weil sie auch genug Reichweite haben, um das zu tun. Die Verleger haben natürlich vollkommen verpennt, auch eine gute eigene Marke aufzubauen, die frühzeitig kundzutun und vielleicht auch tatsächlich diesen ganz kleinen Schritt zu machen hin zum Mehrwert. Momentan sind fast alle E-Books DRM geschützt, muss man klar sagen. Was so aus großen deutschen Verlagen kommt, ist im Regelfall DRM geschützt. Das kann ich aus der Verlegerperspektive ein bisschen nachvollziehen. Aus der Nutzerperspektive ist das natürlich totale Grütze.
Ganz klar. Das wäre, also, weil so, man fragt sich ja, wie kann man jetzt, also wenn man jetzt nicht das Kartellrecht zur Hand nimmt und Amazon zurechtstutzt und einen gebührenfinanzierten Online-Buchhändler oder sowas aus der Taufe hebt, sondern wie könnte man oder wie müsste so ein Angebot aussehen, neben Amazon in Deutschland von den Verlegern, das irgendwie attraktiv wäre. Es bräuchte einen anderen, wie es immer so heißt, ein Alleinstellungsmerkmal. Und da wäre sicherlich DRM-frei.
DRM-frei ist eine Möglichkeit. Ich verstehe auch nicht, warum die Verleger da nicht genauer hingeguckt haben, was in den letzten 10 Jahren mit der Plattenindustrie passiert ist.
Also, Flatrates zum Beispiel,
Buchflatrates. Flatrates, die Verzicht auf DRM, wirklich breitere Angebotsstreuung. Auf allen Portalen sind die inzwischen, neue Formen entwickeln, verschiedene Händler unterstützen. Das sind alles Dinge, die die Plattenindustrie über lange Jahre schmerzhaft lernen musste. Und die Verleger gucken jetzt zu und machen die gleichen Fehler, die die Musikindustrie vor 10 Jahren gemacht hat.
Naja, ganz so schlimm ist es jetzt nicht. Also komm, also sie sind nicht dabei, massenhaft Leute abzumahnen. Und
DRM ist ein Kardinalfehler.
DRM ist ein Kardinalfehler, gar keine Frage. Das ist etwas, was einem selber das Modell kaputt macht, gar keine Frage. Und noch viel schlimmer finde ich tatsächlich, dass sie bis heute noch nicht verstanden haben. Und ich spreche da aus eigener Erfahrung. Ich habe gerade ein Buch auf den Markt geworfen, was auch digital verfügbar ist, was auch DRM geschützt ist vom Verlag aus. Keine Frage, weil die für uns ihr Vertriebssystem auch nicht umstricken an der Stelle. Das ist klar. Aber ich habe mir dann die PDF-Variante davon kommen lassen, von dem E-Book. Ja, und glaub nicht, dass auch nur das Inhaltsverzeichnis klickbar gewesen wäre. Ich habe mich natürlich darüber beschwert, ist klar. Aber also ich meine als Autor, aber als Autor habe ich da jetzt auch nicht die beste Position an der Stelle. Aber das ist natürlich so ein absolutes, überhaupt nicht zu checken, was denn eigentlich mit E-Books auch möglich wäre, was ein bisschen mehr ist. Also ich meine, die EPUB-Variante hat es wenigstens, ein klickbares Inhaltsverzeichnis. Die PDF-Variante hat es nicht und ist dafür noch mit irgend so einem komischen Adobe-Zeugs geschützt.
Was du auch noch Kennwort sagen musst,
das möchte ich gar nicht erst haben, das Zeug.
Also Anna, du wolltest auch noch was sagen.
Also ich wollte einfach aus meiner Perspektive als Buchliebhaber den Verlegern einen Tipp geben, weil mich ist ein wichtiger Punkt, gerade bei Büchern noch mehr als Musik, die Portabilität. Also, dass ich das einfach, dass ich mir sicher sein kann, dass ich dieses Buch, was ich mir kaufe, dass ich lese, in das ich mich total verliebe, dass ich das auf meinem nächsten Computer auch noch habe und auf dem übernächsten und zwar bis an mein Lebensende, weil ich ziehe jetzt irgendwie seit Jahren immer wieder um und nehme jedes Mal Kisten voll mit Büchern mit und das möchte ich einfach auch für die Dateien, die ich dann runterlade, gewährleistet haben und das ist im Moment einfach nicht so.
Ganz klar.
Also, genau. Also das finde ich aber ganz interessant. Die Verlage müssten die Flucht nach vorn antreten. Die müssten sozusagen alles das, was sie jetzt heute mehr oder weniger verteufeln. Denn gegen Amazon anstinken mit Amazons Mitteln, das schaffen sie einfach nicht mehr. So ein Angebot aus dem Boden zu stemmen, so eine Reichweite, Versand, alles umsonst, ab 20 Euro, ist schwer zu machen wahrscheinlich. Ne? So, aber es ist nicht abzusehen.
Gut, für die E-Books gibt es da sicherlich nicht das Problem mit dem Versand.
Das stimmt, ja. Stimmt. Na gut, aber die können ja nicht nur mit E-Books laufen.
Die kommt bestimmt auch noch jemand.
Ja, genau.
Ich verschicke, aber das ist dann die Deutsche Telekom.
Eine Sache, die uns irgendwie auch noch kurz umgetrieben hat diese Woche, war dieses kurze, aber heftige Beben, um die Versuche der Schufa erforschen zu lassen, was man denn so aus Web-Informationen/Facebook-Profilen herauslesen kann, um die Bonität von Menschen abzuleiten. Da wurde das privat finanzierte, zumindest Hasso-Plattner-Institut der Uni Potsdam von der Schufa mit einem Forschungsauftrag bedacht und es ist ein, wie es dann später hieß, Brainstorming-Papier mit potenziell möglichen Forschungsrichtungen, Forschungsfragen an den NDR gelangt. Er hat das dann veröffentlicht und dann gab es große Aufregung, wie denn die Schufa wie die beiden auf die Idee kommen könnten, Facebook-Profile für die Bonität auszuforschen und uns alle im Netz zu profilen. Jetzt ist das wieder eingestellt. HPI hat gesagt, nee, machen wir nicht. Wir können nicht unbeeindruckt und in Ruhe forschen von dieser Diskussion. Projekt begraben. Aber das Thema ist, glaube ich, nicht tot, oder Anne?
Das Thema ist überhaupt nicht tot, aber ein bisschen hat mich die Aufregung schon überrascht, weil ich eigentlich immer davon ausgegangen bin, dass da überall und nicht nur bei der Schufa massiv dran geforscht wird. Meine Kollegin Sonja Pullmann hat jetzt gerade ein Interview gemacht, nochmal mit Herrn Meinle, dem Direktor des HPI, der das sehr stark verteidigt hat, nochmal das Projekt. Und in einem Punkt würde ich ihm zustimmen und das ist, es ist nicht aufzuhalten. Also ich glaube, dass es Data Mining geben wird und wenn es die Schufa nicht macht und gibt, dann machen es andere.
Ja, ich glaube auch, das ist einfach Pech gehabt, erwischt worden. Und natürlich wird das überall gemacht. Ich finde es aber ganz gut, dass solche Aufreger dann vielleicht nochmal dafür sorgen, dass die Leute ein bisschen sensibilisiert werden, um mal zu sehen, so ein ganz konkretes Anwendungsszenario, was können die mit meinen Daten eigentlich anfangen und welche Daten sammeln die und wie werden die aggregiert? Und da ist natürlich sowas wie ein Schufa ein Reizthema. Ich fand es auf der einen Seite
relativ, Schufa und Facebook im Doppelpack.
Ja, ganz schlimm, ja. Ganz schlimm, natürlich. Und ich fand es auf der einen Seite ganz interessant, dass das HPI unglaublich schnell reagiert hat und sofort das Ding irgendwie geschmissen hat.
Was ich ja falsch finde, aber...
Ja, ich finde auch, man muss schon die Diskussion auch führen, was da Forschung und da Forschung eigentlich alles. Und ich finde auch, dass es jetzt nicht unbedingt so sein muss, dass man sagt, das geht gar nicht. Vielleicht ein bisschen mehr Transparenz, vielleicht hätte das HPI das auch ein bisschen geschickter im Vorfeld kommunizieren können. Mit sowas wie der Schufa setzt man sich natürlich immer erstmal in heißes Wasser. Also da muss man schon ein bisschen aufpassen.
Es brodelt aber schon das Wasser, ja.
Also ich glaube, Forschung darf grundsätzlich alles und dieselben Methoden, die man entwickeln kann, um diese Daten zusammenzubringen, kann man natürlich auch für Dinge anwenden, jetzt mal ganz platt gesagt, die den Weltfrieden fördern. Ja, also wenn ich irgendwie Immunologe bin oder Krankheitsverläufe erforsche, ist es natürlich toll, wenn ich diese riesen Datenmenge irgendwie automatisiert durchsuchen kann und dann weiß, wo die Krankheit als nächstes auftritt, auf welchem Kontinent. Also, ja. Aber nur um zu sagen, es ist nicht alles schlecht, was irgendwie in diesem Bereich erforscht wird. Aber,
Also jetzt muss ich dann doch noch mal ein bisschen dazwischengerätschen. Also meine Meinung dazu ist wenig überraschend. Ich bin da kein großer Freund von. Ich bin weder ein großer Freund der Position von Herrn Meinl, der da ja extrem stark eigentlich sozusagen im weitesten Sinne dem Post-Privacy-Tum anhängt und der sagt, alle Daten sollten eigentlich eh nutzbar sein, weil das ist gut für die Menschheit. Also dem Chef vom HPI an der Stelle. Ich sag mal, HPI plus Schufa ist sicherlich an der Stelle keine besonders gute Kombination, um verantwortungsvolle Konzepte zu erarbeiten, wie man mit aus großen Datenmengen hervorragende Ergebnisse herausfiltern kann, die bestimmte Aussagen begünstigen, denn es ist ganz klar, das ist Anwendungsforschung letzten Endes. Es geht darum, wenn die Schufa sowas finanziert, macht sie das eben nicht, um irgendwie Epidemien aufzuspüren, sondern sie macht das schlicht und einfach deshalb, weil es um Bonität geht an der Stelle und um die Frage geht, können wir noch irgendwie ein besseres Kriterium dazu ziehen? Ja, und da muss man sagen, also dieses ganze Schufa-Scoring-Thema, es ist ja nicht nur die Schufa, aber die Schufa ist ja nun mal der bekannteste Begriff dafür in Deutschland. Also das ist einfach ein Thema für sich, was schon total problematisch ist. Solche Sachen wie Geoscoring, also die Frage, ob tatsächlich meine Bonität nach der Bonität meines Nachbarn, meines Wohnumfeldes in irgendeiner Form bewertet werden darf. Also ich finde das ehrlich gesagt schon extrem heikel. Und wenn sozusagen ich auf Facebook mit Philipp Banse befreundet bin und der dauernd seine Rechnung nicht bezahlt haben sollte, ja, dann möchte ich ehrlich gesagt auch nicht, dass
das, ja, aber das in einer Form auf meine Bonität Einfluss genau, das nimmt. Ist doch die Frage. Also wir sind uns einig, das wird schon gemacht, das wird in Zukunft immer mehr gemacht. Und die Grundlage, auf der das aber geschieht, ist völlig unklar. Das Datenschutzgesetz, du kennst das besser als ich, glaube ich, aber schreibt vor, dass Scoring erlaubt ist, wenn die Faktoren, die dieses Scoring einbezogen werden, auf wissenschaftlicher Grundlage erstellt wurden und erfolgt wurden. So, natürlich, wenn
genau, das hätte das HPI jetzt gemacht für Sie.
Ja, genau, aber das heißt ja nicht, dass es, wenn Sie es nicht tun, es nicht geschieht. Ich hatte das Gefühl, da ist so eine Diskussion im Gange, es kann nicht sein, was nicht sein darf. So, jetzt machen wir dieses Projekt tot und dann findet das auch nicht weiter statt. Eine staatliche Universität, von der wir uns wahrscheinlich alle wünschen, dass die das gemacht hätten, vielleicht sogar ohne Drittmittelforschung, sondern transparent und nicht hinterher erst behauptet wird, alles würde sicherlich veröffentlicht werden, sondern dass das vorher alles klar ist, die fasst dieses Thema doch jetzt nicht mehr an. Das ist doch
also ich glaube, dass tatsächlich in Wahrheit viele auch klassische Universitäten und viele Forschungsstellen nicht zu speziell diesem Thema von Scoring, sondern allgemein zu der Frage, was kann ich eigentlich mit Big Data, mit Data Mining eigentlich machen? Welche Aussagen kann ich damit tatsächlich treffen?
Da wird geforscht.
Da wird natürlich geforscht und nicht zu knapp geforscht. Da wird eine Menge geforscht. Natürlich sind die jetzt alle auch ein bisschen sensibilisiert und vielleicht ist es so als ethischer Weckruf für sie auch gar nicht so verkehrt, dass sie sich noch mal ein bisschen überlegen, ob Forschung zwar vielleicht alles darf, aber auch wirklich alles soll.
Ja, ich glaube, man muss aber an dem anderen Ende dann ansetzen. Also man muss sich überlegen, was wollen wir der Schufa erlauben und nicht, was wollen wir sozusagen der Forschung
also
erlauben.
Also eher so eine Drittmittelfrage sozusagen. Oder
man muss auch die Frage stellen, wie transparent müssen die sein? Also gerade diese ganze Scoring-Geschichte ist ja sowas von intransparent. Ich kann mich noch erinnern, als ich irgendwie Mitte der 90er Jahre nach Berlin-Mitte gezogen bin, gab es keinen Mobilfunkvertrag bei einem der großen deutschen Mobilfunkanbieter aufgrund von Geoscoring. Ja, das müsste man sich heute mal vorstellen, wenn man in Mitte wohnt.
Ja, aber das wäre doch, glaube ich, genau die Antwort. Also ich stelle mir das so vor, man erforscht das, wie man Daten validieren kann, wie aussagekräftig solche Daten sind, unter welchen Bedingungen man sie für was heranziehen darf. Und dann nicht, dass es komplett verboten wird, sondern dass man es transparent macht. Welche Daten werden herangezogen? Wie genau funktioniert dieses Scoring? Etc.
Ja, vor allen Dingen für den einzelnen Nutzer, ne? Also derjenige, der dessen Kreditantrag abgelehnt wird, der muss ganz klar sehen können, es liegt daran, dass du in dieser und jener Straße wohnst und mit dem auf Facebook
bist. So, und allein diese
Geschäftsmodell natürlich.
Genau, das ist genau das Problem daran sozusagen, das ist das Geschäftsmodell eben jener Auskunftsteilen, sozusagen, dass ihr Algorithmus, ne, so ähnlich wie der Google-Algorithmus, bei dem hätten wir auch gerne, dass er alle, dass er zugänglich ist. Andererseits ist er natürlich dann auch die Grundlage des Geschäftsmodells. Und wenn wir das alle selber aufsetzen können, dann ist das für die natürlich ein ganz klares Problem.
Wir sollten zum Schluss nochmal, finde ich, ganz kurz auf dieses Apple-Event eingehen. Habt ihr da Lust dazu? Oder habt ihr da nichts zu sagen?
Apple für alle,
ja.
Also die spannende Frage, warum soll uns eigentlich ein Fernseher interessieren?
Weil Fernsehen an sich eine ganz schöne Sache ist, nur so wie es heute funktioniert, ein irrer Aufwand und super nervig.
Also das heißt, wir Internet-Fuzzis reden jetzt im quasi Online-Radio über Fernsehen. Das Fernsehen und ich die Frage,
über
wie
ein,
Apple ist internetisiert.
Ich rede
es
über
keinen Fernseher.
Das ist das Problem dann.
Aber ich hätte zum Beispiel sehr gern einen großen Bildschirm an der Wand, den ich vernünftig bedienen kann, auf dem ich mir alle Inhalte angucken können, die ich möchte. Jetzt sitze ich immer noch mit meinem hier vor sich hin föhnenden MacBook Air auf dem Sofa oder mit dem iPad, was nicht föhnt, aber eben auch kein großer Bildschirm ist, weil das Fernsehen so nicht mehr funktioniert. Ich hätte es toll, wenn die da eine Lösung fänden.
Also ich wäre auch gespannt, was ein Fernseher, der aus dem Haus Apple kommt, was der so bringt. Weil wenn ich mir angucke, jetzt so die aktuelle Generation der Fernseher, alle internettauglich, alle mit so einer Web-Oberfläche, die mehr oder weniger gut zu bedienen ist. Und wenn man sich dann Apples Geschichte anguckt, dass die wirklich brauchbare Software auf ihren Geräten produzieren und die da sehr vom Nutzer her denken, würde mich da schon interessieren, wie so ein Fernseher bei Apple aussieht. Also
zumal ja die gängigen Fernseher jetzt das alle probieren. Die haben ja ganz tolle Panels und sind tolle Geräte, aber die Software, die auf diesen Dingern läuft, die hat den Namen nicht verdient. Das ist
Fernseher können abstürzen heutzutage.
Das ist eine Vollkatastrophe. Das ist schlimmer als alles, was man sich irgendwie ausdenken kann. Also es ist unfassbares Zeug. Das kam nicht. Ich weiß jetzt nicht, über die Hardware müssen wir vielleicht nicht groß reden. Volker, dir war noch ein Herzensanliegen, so ein bisschen zu gucken, hat denn ein anderes System neben Google und iOS noch eine Chance und soll es eine Chance haben und müssen wir uns dafür interessieren oder sollten wir uns von Windows und verabschieden, was da noch so rumfleucht und kreucht?
Ich glaube, ich habe vor einem Jahr hier gesessen und gesagt, man sollte Nokia und Microsoft nie unterschätzen.
Und Moody's macht das nicht mehr. Sie haben sich jetzt dazu entschieden, dass Nokia überschätzt war.
Jetzt sind wir hier. Das Interessantere an dem Apple-Event war nämlich, glaube ich, wirklich die Vorstellung vom neuen Mobilbetriebssystem für Tablets und Smartphones, was dann nochmal das Ganze einen Schritt nach vorne bringt. Und wenn man sich dann anguckt, dass, ich glaube, iOS und Android zusammen 80% des Smartphone-Markts besetzen, dann ist das natürlich schon eine ziemliche Dominanz. Also ich glaube, Android hat über 50 inzwischen, ne? Also die sind da wirklich.
Gibt es eigentlich schon freie Betriebssysteme?
Gibt es auch, ja.
Gibt es aber nicht wirklich gut. Und sozusagen das Problem ist natürlich, wir sind jetzt ja an einer ganz witzigen Stelle. Eigentlich sind ja Mobiltelefone gerade so, wie Heimcomputer früher waren. Mhm. Es gibt einen Hersteller, der produziert dann sozusagen seine Software auch für die jeweilige Hardware zugeschnitten. Respektive der Hardwarehersteller muss die Software an seine Sachen anpassen. Apple macht das relativ konsequent, schmeißt einfach nur ganz wenige Geräte auf den Markt. Zumindest in der Theorie, wie viele praktische Unterschiede dann in den verschiedenen Geräten stecken, ist nochmal eine andere Frage. Aber ich habe dieser Tage nochmal mit ein paar Jungs von Mozilla da gesessen und ein bisschen gequatscht über diese ganze Frage. Und das war ganz interessant, weil die haben gesagt, beispielsweise das relativ verbreitete von Samsung, das Galaxy S2, das wäre aber nicht ein Gerät eigentlich, sondern es sind drei verschiedene. So, und das heißt, also technisch betrachtet sind es eigentlich drei verschiedene Geräte mindestens, die auf dem Markt sind, die aber alle Galaxy S2 heißen. Und dafür müsste man eigentlich immer die Software anpassen. So, und das ist ganz interessant, war auch vor dem Hintergrund, dass Mozilla selber eigentlich gerade an eigenen Lösungen nochmal strickt. Und die wären natürlich dann tatsächlich Richtung Open Source, Open Mind und so weiter. Und das könnte ganz interessant sein. Allerdings, was die jetzt vorhaben, ist tatsächlich erstmal Richtung BRIC-Staaten zu gehen, also Brasilien, Indien, China.
Aber ich meine, wenn du das schon vergleichst mit der PC, Situation in den 80er und 90er Jahren, würde ich sagen.
HC, Homecomputer.
C64.
Ach so, naja gut, aber man kann es ja trotzdem so ein bisschen mit dieser PC-Situation vergleichen. Das Smartphone übernimmt die Rolle von dem, was in den 80er, 90er, speziell 90er Jahren der Schreibtischrechner für uns alle war. Damals gab es aber nur ein de facto Betriebssystem, zumindest weltweit in Deutschland, das war Windows. die anderen waren auch da, aber haben keine Rolle gespielt. Heute hat man zumindest zwei, die sich den Markt aufteilen. Das finde ich erstmal, und die sind auch unterschiedlich und sind tatsächlich Alternativen. Plus, dann gibt es noch, wer das wirklich will, kann ja Windows-Smartphones kaufen. Ist ja da. Also kann man ja kaufen.
Ja, aber deswegen habe ich es halt auch eher mit den Homecomputern verglichen, denn da war immer die Frage sozusagen, benutzt du jetzt Tremel OS, TOS oder benutzt du jetzt Amiga OS auf deinem Amiga? Sozusagen, das war immer gekoppelt an das jeweilige Gerät. So, und genau das ist so ein bisschen die Situation, die wir auch heute haben. Es gibt die Devices, die werden mit Android ausgeliefert, auf die kannst du kein iOS packen. Es gibt die Devices, die kommen von Apple und auf die kannst du kein Android packen, es sei denn, du machst wirklich sehr komische Verrenkungen und bist ein guter Programmierer. So, macht aber kein Schwein eigentlich. So, und jetzt ist die spannende Frage, werden wir dort irgendwann dieses Level erreichen? Das ist so wie bei den IBM-kompatiblen im PC-Bereich, dann irgendwann so eine Art Standard-Sachen gibt, die funktionieren, auf die man dann aufbaut, mit dem man dann weiterarbeiten kann, sodass sozusagen die Hardware standardisiert ist im weitesten Sinne und man dann entsprechend darauf wieder aufbauen kann, oder werden wir das in absehbarer Zeit nicht erreichen und weiterhin sozusagen getrennte Märkte an der Stelle haben, oder wird das über die Software-Ebene am Ende gelöst, dadurch, dass ich quasi das gleiche Ding eigentlich überall einfach nur nochmal durchkompiliere und dann läuft es auf allen verschiedenen Systemen. Das ist halt.
Wir haben, glaube ich, gar kein Interesse daran, dass das so kompatibel wird, die Technik. Also im Moment entscheiden da die Märkte drüber und die Märkte sind diese App-Stores. Mhm. Und ich glaube nicht, dass Apple möchte, dass das System auf anderen Plattformen laufen kann, und Google hat auch kein Interesse.
Das wird nicht passieren. Die hatten ja jetzt schon die Möglichkeit, also diese Fragmentierung, die man bei den Google-Phones hat, das ist ja zum ganz großen Teil auf dem Mist auch der Hardwarehersteller gewachsen. Dadurch, dass sie sich da ihre Desktop-Nutzeroberflächen selber hin konfiguriert haben und die Updates immer durch ihren Prozess laufen lassen wollen, etc. etc. Also diese Fragmentierung, die haben ja ganz bewusst dafür gesorgt, dass es eben wirklich verschiedene Telefone gibt.
Mhm. Ich glaube, das ist der Nachteil gegenüber dieser Microsoft-Situation, dass Microsoft als Monopolist dann irgendwann gezwungen war, sich wenigstens ein Stück weit zu öffnen für Anwendungen, die man dann da draufsetzen konnte, und dass jetzt eher die Tendenz ist, dass man sich dann als Nutzer für ein Universum entscheiden muss, aus dem man dann praktisch nicht mehr rauskommt. Und das finde ich als Nutzer sehr unangenehm.
Ja, aber brauchst du das denn noch? Also sozusagen die spannende Frage ist doch, es wurde lange Zeit, also jetzt gerade ist das nicht mehr so up-to-date, aber es wurde ja lange Zeit immer gesagt, von wegen, es wandert doch eh alles ins Web. Ist nicht eigentlich letzten Endes das Betriebssystem, egal ob auf einem Mobilgerät oder einem anderen Gerät, nicht am Ende total schnurzpiep egal? Ich meine, gerade reden wir wieder von Apps, aber...
Ja, aber die Benutzung ist einfach noch eine völlig andere. Also ich finde, eine App ist einfach noch, eine native App auf einem Telefon ist noch was völlig anderes als irgendeine Web-App auf so einem Webbrowser auf dem Telefon. Das funktioniert einfach irgendwie noch anders. Ich wollte ganz kurz die letzten Minuten noch mal nutzen, um noch ein letztes Thema noch mal hier an die Runde zu werfen, und zwar diese Top-Level-Domains, diese neuen, die jetzt ersteigert werden oder vergeben werden können. Also was gibt's da so alles so Schönes?
.lol.
.lol, .berlin, .love, .trip, .travel,
.spiegel.
.spiegel, genau. Das Prinzip ist, man kann sich bei der ICANN bewerben, wenn man $186,000 oder sowas zahlt, kann man sich bewerben, um so eine Top-Level-Domain .love verwalten zu dürfen. Das heißt, alle Domains zu dieser Top-Level-Domain vergeben zu dürfen. Ist das technisch so?
Das ist so.
Ja. Na, genau.
Dann mal zusammenschmeißen.
Genau. Und dann, was hält man jetzt davon? Ist das irgendwie Marketing-Bla, weil der Spiegel gerne TV.spiegel haben möchte und Magazin.spiegel?
Also es ist mir ein völliges Rätsel, was sie damit wollen.
186.000. Und da ist noch nicht mal gesagt, dass man das kriegt. Ja. Und wenn man es nicht kriegt, kriegt man es auch das Geld nicht zurück.
Die Krise des Journalismus ist an solchen Stellen gut zu illustrieren. Nein, das war jetzt gemeint von mir. Aber tatsächlich ist es so, dass ich mich wirklich frage, was der Driss eigentlich soll. Also das ist irgendwie so ein ganz komisches Rumgegurke. Ich meine, wir haben eine Menge neuer Domains gesehen in den letzten 10 Jahren eigentlich. Das waren dann solche tollen Domains wie .museum, wie .info, .mobi. Wer benutzt denn das? Also mal im Ernst. Also die Mobi ist tatsächlich zu lang. Inzwischen sind alle Seiten eigentlich auf M-Punkt-Name der Domain umgestiegen.
Aber Allfinanzversicherung, .allfinanzversicherung fand ich auch gut. Habe ich bei euch irgendwie
Allfinanzversicherung, ne? Wunderbar. Wunderbar. Ja, das wollte ich schon immer mal eintippen, vor allem auf dem Handy. Also.
So, aber ja, ist das, ich meine, wie ist das zu begründen, außer mit PR? Wir hätten gerne unseren Namen da in der Domain hinten dran.
Bedürfnisse von Unternehmen, von Partikularinteressen, die denken irgendwie, wir müssen uns hier auf Teufel komm raus differenzieren im Netz.
Was macht die ICANN eigentlich mit den 500 irgendwas Millionen, die die eingesammelt haben? Weiß man nicht.
Das Netz verwalten.
Aber da guckt auch keiner, oder?
Ja, ich kann es unter einem Aspekt anlegen. Nee, ich kann es unter einem Aspekt gar nicht verstehen. Insofern, dass man sozusagen sagt, wenn es das schon gibt, dann möchten wir auch sozusagen unseren Namen an der Stelle gesichert haben. Also der Aspekt
ist einer, der mir sehr verständlich ist. Okay, also wenn sie es schon einführen, dann wollen wir da auch irgendwie mit drin stehen. Aber ihr habt euch Heise, Punkt Heise habt ihr nicht gemacht.
Irgendwie. Nicht, dass ich wüsste.
Und Punkt CT auch nicht, ja? Ja. Sieht aber fast aus wie ein Länderkürzel immerhin noch. Da könnte man drüber nachdenken.
So. Okay, also wir machen Schluss für heute. Erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Das war der CT Online Talk auf D-Radio Wissen. Wir haben ein paar Sachen angerissen, natürlich wie immer nicht alles, all das, was uns so interessiert hat. Ich danke ganz herzlich Volker Bricklieb von der CT fürs Kommen, Anna Sauerbrei vom Tagesspiegel, Falk Lücke, Kollege, Autor und Journalist. Mein Name ist Philipp Banse. Ich danke wie immer ganz herzlich fürs Zuhören. Ich habe jetzt nicht so richtig auf den Twitter geguckt, aber das können wir alles noch optimieren. Also nochmal vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank auch an Peter in der Technik. Schönes Wochenende. Bis dann. Tschüss.